Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted, die ich heute im dynamischen Duo bestreiten werde. Finn ist leider verhindert, aber Tom ist da. Unser Master of Quarterbacks und genau darum soll es ja heute auch gehen. Moin, Tom.
Moin, moin. Master of Quarterbacks weiß ich noch nicht. Zumindest in den letzten Jahren hatte ich ein relativ gutes Händchen, würde ich mal sagen. Also ich hatte immer so ein paar andere Crushes als ihr und das hat relativ gut gezogen, würde ich mal sagen. Aber ja, Master of Quarterbacks, da würde ich mich noch weit von entfernt sehen. Aber ist auf jeden Fall natürlich mit die spannendste Positionsgruppe zum Scouten. Wide Receiver machen mir auch immer Spaß, deswegen, ich habe schon mal in der Gruppe bei uns angekündigt, dass ich auf jeden Fall noch eine eigene Folge mit irgendwie 25 Wide Receivern oder so machen werde, weil ich habe schon wieder 32 oder 33 gescoutet, wovon natürlich auch ein paar gar nicht gedraftet werden, was ich auch weiß, ist total unnötige Arbeit, aber es macht halt mit am meisten Spaß und deswegen habe ich auch richtig Bock auf diese Quarterback-Folge. Wie sieht's bei dir aus, Tim?
Yes, ich habe auch auf jeden Fall Bock. Es ist eine geile Klasse dieses Jahr. Ich würde sogar sagen, von allen drei Undrafted-Klassen, die wir bisher gemacht haben, ist das mit Abstand die beste. Wenn man überlegt, wir hatten vorletztes Jahr die 2022er-Klasse, müsste das gewesen sein, die ja wirklich Bockmist war, durch ja. Die Bank weg, wenn wir ehrlich sind, und was sich jetzt auch gezeigt hat in dieser Offseason. Wir hatten jetzt dann die 2023er-Klasse, von der bisher noch nicht alle von sich überzeugen wussten. Und jetzt haben wir eine Klasse, wo ich der Meinung bin, dass du hier mindestens 2 bis 3 Longtime-Starter in der NFL drin hast. Und das hatte ich bisher, Tom zeigt mir gerade die 3, das hatte ich bisher in den Drafts bisher noch nicht. Also ich glaube, das ist wirklich ein guter Quarterback-Draft. Auch bei den roheren Spielern, sage ich jetzt mal, ist immer noch genug da, finde ich, worauf du aufbauen kannst, womit man arbeiten kann. Und deswegen, ja, ich habe Bock. Kommen wir aber erstmal zu den News und in Green Bay, in manchen Büros, hieß es gestern wahrscheinlich Brasil, la 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 la, denn die Green Bay Packers, Entschuldigung übrigens an alle da draußen für die Gesangseinlage, spielen in Woche 1 gegen die Philadelphia Eagles in Sao Paulo im ersten Brasilien-Match. Tom, hast du denn das gelbe Trikot schon eingepackt?
Das gelbe Trikot habe ich nicht eingepackt. Ich hätte auch richtig Bock, das zu, also einfach mal dahin zu fliegen für das Spiel, aber ey, Brasilien ist so teuer und alles. Keine Chance. Aber ich finde es geil, dass die halt wieder so eine, ja, quasi so einen Spot kriegen in einem Spiel, was zum ersten Mal stattfindet. Ist wieder was Historisches für Green Bay und so. Ich find's ganz nice. Sind generell zwei Franchises, die einen hohen Anklang haben, quasi auf der Welt. Ich meine, die Eagles haben auch viele Fans. Genauso wie die Packers. Und ja, ich finde, das ist eigentlich ein würdiges Spiel, um so eine Brasilien-Reise mit der NFL, sag ich mal, zu eröffnen.
Vielleicht muss man dazu noch sagen, ich hatte das gelesen, es wird manchmal ein bisschen komisch kommuniziert. Manche Leute sagen, es wäre das offizielle Eröffnungsspiel. Das ist es tatsächlich nicht. Nee. Das findet ganz normal in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt in Kansas City. Sind wir ja jetzt mittlerweile dran gewöhnt als NFL-Fans, dass das da ist. Aber die NFL hat sich dann doch einen besonderen Platz für dieses Spiel überlegt, denn dieses Spiel findet am Tag danach statt, am Freitag.
Genau.
Wahrscheinlich dann, schätze ich mal, mit den Zeitzonen von Freitag auf Samstag bei uns. Würde ich jetzt mal so tendieren. Ja. Aber wir haben dann Donnerstag NFL, Freitag NFL, Samstag müsste dann auch schon College sein und Sonntag, Montag, Dienstag NFL. Also richtig geiles Football-Wochenende. In Woche 1, was uns bevorsteht. Ich habe richtig Bock drauf. Dann, wer auch richtig Bock hat auf die neue Saison, dürfte Josh Allen sein. Nicht der Quarterback, sondern der Edge-Rusher. Denn der hat fett abgesahnt. Da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen, Tom. Jacksonville und Josh Allen, es müsste gestern oder vorgestern gewesen sein, verlängern den Vertrag des Edge-Rushers, der schon seinen Franchise-Tag bekommen hatte, um 5 Jahre für 150 Millionen Euro. Jetzt interessiert mich, Tom. Verdient, overpaid oder verdient aber overpaid?
Das Letztere würde ich sagen. Verdient aber overpaid. Ich meine, ist jetzt die Nummer 1 auf der Position, richtig?
Yes.
Ich wollte gerade sagen, darum, ich wollte sagen, darum geht es doch einfach nur. Also das ist das Einzige, worum es Josh Allen in der Sache wahrscheinlich gegangen ist und ja, hat eine neue Benchmark gesetzt. Ich meine, er ist trotzdem einer der besten Spieler auf seiner Position. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber ja, ob ich Josh Allen jetzt so viel Geld geben muss, weiß ich nicht. Aber ist natürlich irgendwie der ja, natürliche Lauf der Dinge in der NFL mittlerweile, dass wenn du ein Elite-Spieler bist, du einfach immer wieder die neue Benchmark setzen willst. Und ja, deswegen geht es ganz vielen Franchises ja jetzt auch darum, immer früh mit den Spielern zu verlängern, damit man wieder ich sag mal, den neuen Rekord dort setzt und dann irgendwie eine Woche später der direkt wieder quasi auf Platz 2 runterfällt, wie wir das jetzt auch in den letzten Wochen oder in der letzten Saison zumindest auf Receiver gesehen haben oder auf ja, auf Cornerback, auf ganz anderen Positionen. Also es ist jedes Jahr immer wieder dasselbe und ja, auch bei Josh Allen war es jetzt der Fall. Aber natürlich geiler Spieler, aber overpaid, so wie du es gerade schon, sage ich mal, angedeutet hast, dass du das wahrscheinlich auch so siehst.
Yes, ich würde auch sagen, völlig verdient an sich, dass der einen fetten Vertrag kriegt, gute Leistungen über seine letzten Jahre gezeigt. Aber es ist schon arschviel Geld. Also die NFL wird auch immer, das Geldschiff wird immer größer, der Geldsack, sage ich jetzt mal. Aber ist auch krass, was die Spieler mittlerweile verdienen, dafür, dass die im Anführungsstrichen nur Profisportler sind. In großen Anführungsstrichen. Also das ist schon, hat schon Relationen erreicht, das ist schon gefühlt nicht mehr menschlich. Das werden du und ich in, selbst wenn wir 300 Jahre leben würden, nicht erreichen wahrscheinlich diese Summe mit unseren, in Anführungsstrichen auch normalen Berufen. So, von daher, es ist eine Stange Geld, er hat es verdient. Ja, und Jacksonville tut gut daran, ihn zu halten in der Defense, sagen wir ehrlich. Er ist schon so ein Key-Player. Jacksonville hat ein wirklich wichtiges Jahr vor sich, nachdem letztes Jahr wirklich enttäuschend war und man jetzt aber auch, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, eine extrem starke Division auf einmal vor der Nase hat im Vergleich zu eigentlich letzten Jahr. Deswegen tut man gut daran, seine Stars zu halten. Machen wir noch mal kurz weiter. Ich habe noch drei Vertragsverlängerungen einfach in Kurzform. Über die brauchen wir, glaube ich, gar nicht so groß reden. Eigentlich gar nicht, ehrlicherweise. Die Patriots verlängern mit Kyle Duggar. Das hatte sich angedeutet um 4 Jahre. Die Panthers verlängern mit Derrick Brown um 4 Jahre. Auch das hatte sich angedeutet. Und die Giants verlängern noch mal mit Isaiah Simmons, dem Safety. Mittlerweile als Safety. Aber eine Sache, über die wir ganz kurz noch reden können, ganz frische News. Ich weiß gar nicht, weil du ja heute Vormittag unterwegs warst, ob du sie mitbekommen hast. Die NFL hat die Regularien für die Helme geändert. Und ab 2025 kriegen wir nicht zwei, sondern drei Helme, theoretisch, pro Franchise.
Nee, habe ich
Also,
noch nicht mitbekommen.
kurz vor. Ja, kam vorhin irgendwie auf. Letztendlich kann man in Kurzform, glaube ich, sagen, wir entwickeln uns, was die optische Wahrnehmung der NFL betrifft, immer mehr in Richtung College. Wo das ja schon gang und gäbe ist, dass die drei, vier, fünf Jerseys und auch drei, vier Helme haben. Oder im Fall von Oregon einfach für jedes Spiel einen eigenen Helm und ein eigenes Trikot. Für die, die es nicht wissen, in Eugene in Oregon hat Nike seine Hauptzentrale und deswegen werden die von Nike ausgerüstet und kriegen jedes Spiel frische neue Jerseys. Was auch immer ganz cool ist, ehrlicherweise. Das muss man ihnen lassen. Also wenn ich ein College Prospect wäre, allein deswegen wäre Oregon für mich interessant. Wenn ich ehrlich bin. Einfach look good, feel good, play good, heißt es doch immer so schön. Und ich bin echt gespannt. Ich glaube, groß braucht man da jetzt nicht drüber reden. Es werden interessante Entwürfe kommen. Wenn sie dann kommen nächstes Jahr, wie auch bei den Zweithelmen, werden wir drüber reden. Und wir können nächste Woche auch dann wahrscheinlich auch nochmal modisch werden, denn meine Denver Broncos werden am 22., nicht, übernächste Woche ist das, glaube ich, 22. April neue Jerseys veröffentlichen. Wurde schon angedeutet. Bin gespannt. Denver hat jetzt seit gefühlt 30 Jahren seine Jerseys nicht mehr gewechselt. Wird mal wieder Zeit. Und deswegen, ich bin gespannt. Aber die Farben sollen die gleichen bleiben. Ein paar Leaks sind schon draußen. Mal gucken. Ist jetzt in einem Podcast schwer, glaube ich, darüber zu reden, so grundsätzlich. Ohne dass ein Bild da ist. So, und dann kommen wir zu dem, wofür wir heute eigentlich hier sind. Nämlich die Quarterbacks. Und wir haben eine Konsens-Top 5 für euch gemacht. Insgesamt hat jeder von uns eine Konsens-7 abgeliefert. Und Platz 6 und 7 haben es leider nicht reingeschafft. Vielleicht reden wir über einen von denen nächste Woche. Mal gucken, ob einer von uns den mitbringt. Nächste Woche ist ja die Snaps and Sleepers Folge. Auch eine sehr zu empfehlende Folge immer jedes Jahr. Da kommen halt wirklich auch teilweise echt Namen. Die habe ich zum Beispiel auch nicht mal gehört von meinen beiden Podcast-Kollegen hier. Das wird immer, ist immer sehr interessant. Und einfach nochmal die Namen genannt. Unser Platz 7 ist Spencer Rattler von South Carolina. der es nicht dran geschafft hat. Und unsere Nummer 6 auch nicht geschafft, ein bisschen überraschend. Michael Penix Jr. von Washington hat es auch nicht reingeschafft, wird also heute in der Folge nicht stattfinden. Vielleicht ja nächste Woche, hört dann auf jeden Fall rein. So, kommen wir zu unserem Konsensplatz 5, der vielleicht auch hier ist, weil sich eventuell 2 von 3 Leuten in diesem Podcast mit der Realität vertraut machen müssen, dass das ihr Quarterback sein könnte nächstes Jahr. Theoretisch. Ich persönlich glaube es ja für Denver nicht. Da hatten wir im Vorgespräch drüber geredet, dass es dieses Jahr schon der Quarterback wird. Aber die Gefahr ist da. Gefahr in Anführungsstrichen, je nachdem, wie man es sehen möchte. Unser Nummer 5, Bo Nix, Oregon. Und was mich jetzt interessiert, Tom, bei dem Namen natürlich, kann Bo was oder kann Bo Nix?
Ja, schönes Wort später. Hat sich natürlich angeboten. Ja, also ich finde schon, dass Bo was kann. Ich finde, dass es eigentlich mit der konstanteste Quarterback aus dieser gesamten Klasse ist, was ihn aber jetzt nicht sonderlich wertvoll macht, weil er auch ein relativ einfach auszuführendes Scheme hatte, würde ich mal sagen. Viele kurze Pässe im College gespielt, da aber einer der besten gewesen, sehr gute Accuracy, was aber auch nicht so schwer ist dadurch. Ich finde, Bo Nix ist, also erstmal ist das sogar meine 4, weil, also ich habe 3 deutlich höher, bei mir ist nach Platz 3 ein dicker Cut und dann würde ich sagen, the best of the rest ist quasi Bo Nix. Bo Nix gibt mir, also quasi, wie sagt man das am besten, Bo Nix ist in der NFL wahrscheinlich ein Elite-Game-Manager. Ich würde Elite-Game-Manager aber nicht in die Rolle von Brock Purdy setzen, sondern sowas wie ein richtig guter Jimmy Garoppolo wahrscheinlich. Ich habe vorher schon, also ich habe wie immer vorher alleine Tape geguckt und Podcast und so weiter höre ich eigentlich gar nicht mehr zu der Zeit, wo wir über sowas sprechen. Mache ich ja jedes Jahr so. Aber ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass viele das vergleichen mit Mac Jones und Jimmy Garoppolo. Und das habe ich auch komplett so gesehen. Ich finde, wenn man die besten Attribute von Mac Jones und von Jimmy Garoppolo zusammen in ein Mix-Up steckt, dann kriegt man so einen Elite-Game-Manager wie zum Beispiel einen Bo Nix raus. Mixer, ey, mein Gott. Die Frage ist halt für viele NFL-Teams, was möchtest du haben in der NFL? Was für einen Spieler brauchst du? In welcher Situation befindet sich deine Franchise? Und wenn du schon ein relativ gutes Roster hast, aber vielleicht noch keinen Quarterback hast und du keine Zeit hast, einen Quarterback zu entwickeln, dann ist Bo Nix vielleicht wirklich der Quarterback, auf den du schauen solltest, weil der schon wirklich sehr weit ist. Ich meine, er ist auch der Älteste aus dieser Klasse, hat schon, ich weiß nicht, wie viele College-Spiele gemacht, ist auf jeden Fall ganz, ganz viel gewesen. Ich glaube, wie viele Saisons hat er? 5 College-Saisons, glaube ich. Also ist schon sehr, sehr erfahren. Ich kann auch jetzt schon mal sagen, der ist nicht crazy gut. Also ihr müsst euch jetzt nicht denken, dass ihr, also falls euer Team den draftet, dass ihr jetzt einen super Elite-Quarterback da habt. Ihr habt da halt wirklich einen Elite-Game-Manager, so würde ich es wirklich sagen. Wo ich ein bisschen Angst habe, ist, dass er irgendwo in ein Team kommt, was vielleicht keine gute O-Line vor sich hat, weil die Oregon O-Line war schon sehr, sehr gut. Ist eine der besten im College gewesen. Und ja, es hat man auch gemerkt, dass wenn da Leute durchgekommen sind, dass er wirklich ein bisschen Probleme hat in der Pocket, aber sonst eigentlich trotzdem, also die Pocket Management war nicht so gut, aber zumindest die Bewegung in der Pocket, da war er schon ziemlich gut. Ich finde, er ist in allem relativ gut, aber nirgendwo überragend. Das gilt für seinen Arm, das gilt für seine Sicherheit, quasi wie sehr er ins Risiko geht. Das gilt für seine Mobilität. Also er kann laufen, ist aber nicht mega gut darin. Ja, also ich glaube, der braucht schon gute Receiver, wenn man mal ehrlich ist, um sich ein bisschen mehr zu trauen. Wie gesagt, er ist meistens so ein bisschen die sichere Wahl immer gegangen. Ist bei seinen ersten Reads oft hängen geblieben, hat dann direkt den kurzen Pass genommen, weil es halt immer der einfachste ist. Da ist er genau gewesen, wie ich schon gesagt habe. Ich habe, ja, wie gesagt, bei der Line habe ich ein bisschen Sorge, dass er, ich finde, er ist nicht so wirklich druckresistent, aber ansonsten ist das wirklich ein Quarterback, den man wirklich, glaube ich, draften kann, wenn man schon gute Umstände hat und dann einen Quarterback braucht, der schon relativ weit ist. Es gibt andere Quarterbacks in diesem Draft, die sich auf jeden Fall deutlich noch weiterentwickeln werden. Ich weiß nicht, wie sehr das noch bei Bo Nix der Fall sein wird, Allerdings, ich glaube auch nicht, dass er viele Fragen aufwirft. Ich glaube, man weiß genau, was für Schemes man mit dem Mann spielen kann und die führt er dann aus. Ist genau das, was ich bei vielen Spielern immer bemängel, aber bei einem Quarterback, der aus dem College kommt, kann das erstmal ganz sicher nicht schlecht sein. Und ich bin auf jeden Fall guter Dinge, was Bo Nix angeht. Ich glaube schon, dass man den in der NFL ohne große Fragen spielen lassen kann. Gefällt mir auf jeden Fall besser als viele andere ich nenne es mal Clusterfuck von zweite Klasse Quarterbacks in diesem Draft.
Yes. Die Frage war auch ein bisschen provokant gestellt, oder die Andeutung, dass der zu Denver gehen könnte. Persönlich würde es mich, glaube ich, gar nicht so stören, weil ich glaube, das ist so ein typischer Sean Payton Pocket Passer Type.
Ja, schon.
Also es ist schon so, geht schon so in die Richtung Drew Brees Style. Er ist nicht Drew Brees, bitte nicht falsch verstehen. Aber seine Art, wie er spielen will oder was so sein Optimum Game ist so das, was Sean Payton eigentlich braucht. Also es ist, wie du schon gesagt hast, also gehen wir jetzt mal zu dem, was mir positiv bei ihm aufgefallen ist. Ich finde, er hat sich, seitdem er zu Oregon getransfert ist, stark verbessert bei seiner Präsenz und Bewegung in der Pocket, was aber eventuell auch an der besseren Line liegen könnte. Ne? Von daher aufpassen. Ich finde, er hat so die elementaren Sachen für einen Quarterback. Er ist stark bei perfekten Umständen, er hat einen guten Two-Minute-Drill und er ist in der Lage, Plays zu verlängern. Das ist eigentlich so das Basic. Das ist Bare Minimum, was du erwartest von einem Quarterback in der NFL. Das hat er. Ich finde, er kann improvisieren, wenn die Pocket kollabiert. Bewegt sich auch teilweise wirklich gut von den Rushern weg. Ich finde, er ist so ein, ich habe es genannt, Manipulator mit den Augen. Also du siehst öfter mal, dass er es schafft, Safeties irgendwie in eine Richtung zu bewegen oder Cornerbacks. Wenn er sich denn die Zeit lässt für einen längeren Read. Kommen wir gleich zu. Hattest du ja auch schon angedeutet. Körperlich gesehen hat er die prototypischen Maße. Also das wird keine Joe Burrow-Diskussion, sind die Händchen zu klein oder Kyler Murray ist der Typ generell zu klein. Ich finde die Armstärke nicht stark, aber ausreichend für NFL-Verhältnisse. Ich finde, wenn er eine ruhige Pocket hat, hat er eine gute Fußarbeit. Und er ist auch immer ganz gut aufmerksam für Scrambling-Möglichkeiten. Und wenn er scrambelt, was mir gefällt, manche Quarterbacks sind so hart versessen, wenn sie scramblen, dann einfach zu laufen. Er versucht trotzdem noch, habe ich das Gefühl, öfter mal auch zu gucken, immer noch downfield, ist da noch ein Receiver, weil der Pass im Zweifel immer noch besser ist als der eigene Lauf. Und ich finde, wenn die Offense für ihn passt, so zusammenfassend von dem, was er gut macht, dann bietet er ein solides Skillset aus Athletik und Arm für die NFL. Ob das dann reicht und ob der mehr wird als Game Manager, wird sich zeigen. Was mich an ihm stört, ich finde, er spielt trotz Verbesserungen immer noch sehr inkonstant. Also er ist noch kein fertiges Prospect. Ich finde, gerade wenn er unter Druck gerät, entsteht manchmal totales Chaos bei seiner Footwork und das wirkt sich total auf die Genauigkeit bei Würfen aus. Ich finde, er vertraut auch zu viel, das habe ich auch viel gelesen, das kommt nicht nur von mir, auf Sideline-Kommandos. Dann ist halt die Frage, die sich dann stellt, ist, sind NFL-Systeme zu komplex für ihn? Weil die ja nicht nur auf Sideline-Kommandos beruhen. Oregon ist ja dafür bekannt, dass sie auch viel mit diesen Zeigpappen arbeiten, nenne ich es jetzt mal. Das gibt es in der NFL einfach nicht. Von daher muss man die Frage zumindest aufwerfen. Dadurch könnten NFL-Teams halt auch anzweifeln, wie viel von seinem Spiel sich überhaupt in die NFL übertragen lässt. Weil ich finde, da kommen wir jetzt dazu, was du auch schon gesagt hast. Ich finde, er hat keinen guten Prozessor und klebt halt zu lange auf seinem ersten Read. Was in der NFL halt, wir haben es bei Bryce Young letztes Jahr gesehen, gepaart mit einer schlechten O-Line im Zweifel, eine massive Sack-Gefahr bedeutet. Und hinzu kommt, dass er Tendenzen mir jetzt noch zu aggressiv zeigt, das Play erzwingen zu wollen. Oder bei Druck trifft er manchmal zu schnelle Entscheidungen. Das ist halt echt eine Turnover-Gefahr. Auch in der NFL, wenn du dann da erfahrene Safeties auf der anderen Seite hast oder Cornerbacks oder keine Ahnung, Fred Warner oder wen auch immer, die pflücken dir dann die Bälle massenweise weg, wenn du überhastete Entscheidungen triffst. Und das dazu kommt, dass ich das Gefühl habe, dass sein Gefühl für Druck noch zu inkonstant ist. Und das beeinflusst halt, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, voll seine Disziplin in der Pocket. Was Footwork, was Reads betrifft, Read and React. Also das ist wirklich, da muss er wirklich dran arbeiten. Wie gesagt, er ist kein fertiges Prospect. Ich glaube, von Bo Nix kannst du nicht erwarten, dass du den Woche 1 reinstellst und der total performt von Anfang an. Ich glaube, der wird seine ein Jahr bis halbes Jahr Minimum mal Akklimatisierung brauchen, bis der wirklich auf seinem Leistungsniveau in der NFL ankommt, was er erreichen kann. Und dann ist halt immer noch die Frage, ob er es überhaupt erreicht. Also ich traue es ihm zu. Ich finde auch, Bo Nix ist im Vergleich zu vielen Prospects der letzten Jahre ein gutes Prospect, ehrlicherweise. Und geht bei mir auch wahrscheinlich, oder geht wahrscheinlich auch safe in der ersten Runde noch mit. Ist ein Kandidat vielleicht, um rauszufallen. Aber ich sehe ihn persönlich vielleicht sogar am Ende der ersten Runde, dass irgendwer von den Teams, die einen hohen Zweitrunden-Pick haben, aber in der ersten Runde sich dann doch gegen den Quarterback entschieden haben. Denk da zum Beispiel an die Giants oder an die Raiders, dass so jemand vielleicht dann sagt, okay, wir gehen nochmal zurück in die erste Runde rein mit einem der Super Bowl-Teams, die eh keinen Pick im ersten Runde im Endeffekt brauchen, gefühlt, und holen uns Bo Nix wegen der 50-Option auch. Das darf man nämlich auch nicht immer unterschätzen. Quarterbacks haben halt auch deshalb den Value in der ersten Runde, völlig fernab vom Spielerischen, weil du die einfach 5 Jahre auf dem Rookie-Vertrag bindest, erstmal. Mehr oder weniger. So. Hast du noch was zu Bo Nix? Du siehst so aus, als ob du noch was sagen willst.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht ein bisschen Diskrepanz drin haben, wie weit wir den sehen. Ich glaube, ich bin ein bisschen weiter bei ihm als du. Ich glaube
Okay.
aber auch, ich glaube aber auch, dass, also das ist natürlich schwer von einem nicht fertigen Prospect zu reden, wenn jemand schon quasi seine gesamte Karriere im College, also 5 Jahre im College gespielt
Yes.
hat, ne?
Yes.
Ich finde, du hast recht. Ich finde, weil du hast das Footwork auch angesprochen, das hatte ich vorhin ein bisschen außen vor gelassen. Ich finde auch, dass er generell eigentlich relativ ein gutes Footwork hat, aber sobald die Pocket ein bisschen kollabiert, wird es halt wirklich vogelwild. Aber das hast du gesagt. Sehe ich auch so. Ich finde, das macht aber einem Game Manager halt aus, dass er da eigentlich in diesen Situationen ruhig bleiben muss.
Yes.
Und genau das ist halt das, was Bo Nix halt vielleicht noch ein bisschen, ja, in der NFL gecoacht werden muss. Und wenn er das reinkriegt, dann ist er wirklich für mich eher ein richtig, richtig, richtig guter Jimmy Garoppolo. Wobei Jimmy
Ja.
Garoppolo natürlich auch schon, ich sag mal, der kann auf jeden Fall besser werden als Jimmy Garoppolo, zu 100%. Also ganz, ganz sicher.
Voll. Absolut. Ja, es ist halt immer, ich habe auch immer meine Probleme mit Pac-12 Quarterbacks, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, das ist immer so Hit, so kannst du Münze werfen, ob ein
Ja.
Pac-12 Quarterback gut oder schlecht ist. Du kannst einen Justin Herbert erwischen, du kannst aber auch eine Menge anderer erwischen, die alle, zum Beispiel Marcus Mariota mit hohen Vorschusslorbeeren gekommen, nie an das angeknüpft. Und der kam ja aus Oregon auch. Also wir reden ja über drei Oregon Quarterbacks gerade. Marcus Mariota, Justin Herbert, Bo Nix. Und jetzt ist halt die Frage, geht der eher in Richtung Justin Herbert und überrascht alle? Oder geht der eher in Richtung Marcus Mariota und kommt mit Vorschusslorbeeren und kann sie nicht erfüllen? Und ich finde, das ist wirklich bei ihm ein Münzwurf. Ich finde, das ist nicht klar. Du kannst nicht klar sagen, ja, der geht definitiv in die Richtung oder der geht definitiv in die Richtung. Grinst du jetzt so, weil Marcus Mariota ein Lieblingsspieler von dir ist?
Nicht Lieblingsspieler, aber Justice for Marcus Mariota, würde ich sagen.
Ja, alles fein, alles fein. Washington Commanders Starter Woche 1, ich sag's dir. So, kommen wir zu unserer Nummer 4. Und das ist der nächste Quarterback, der im Bereich Vikings, Broncos, wahrscheinlich eher Vikings, Raiders Dunstkreis rumwadert. Und das ist JJ McCarthy von Michigan. Ich würde in dem Fall jetzt mal anfangen, weil ich ihn höher hatte als du. Wir können das auch immer so einfach abwechselnd jetzt machen, dass immer einer von uns
Ja.
abwechselnd beginnt. Passt bei zwei Leuten ja eigentlich ganz gut. Ich finde, was er gut macht, ist, dass er enge Fenster trifft, auch bei tiefen Pässen. Das hat man gesehen. Ja, er war in einem Run-Heavy-Scheme bei Michigan, das muss man sagen. Das Harbaugh-System ist, wir laufen den Gegner kaputt und ach ja, werfen können wir auch noch zwischendurch. Aber wenn es notwendig war, in den entscheidenden Championship-Game, in den Halbfinals und im Finale, er hat zwei Halbfinals gespielt, zwei Finals, eins verloren, eins gewonnen. Dann hat er die Spiele auch übernommen und hat das auch ganz gut gemacht und war auch in der Crunch-Time da. Also der Typ ist mehr als einfach nur, ich gebe den Handoff an den Running Back und wenn die Safeties alle unten sind, dann werfe ich mal das Brot. So, der Typ ist mehr als das und ich finde es gut, dass das in der NFL mittlerweile auch angekommen ist, in der Wahrnehmung, dass er mehr ist als das. Ich finde, er hat eine gute Fußarbeit und die Bewegung aus der Pocket macht er auch wirklich gut. Die Augen sind dann immer downfield, das gefällt mir sehr gut. Ich finde, er hat eine starke Präsenz auch in der Pocket und kann auch mit Druck. Ich finde, anders als Bo Nix hat er nicht so große Probleme mit Druck, ehrlicherweise. Und hier müssen wir sagen, die Competition auf Edge Rusher, die er gesehen hat, ist nochmal eine Spur heftiger als in der Pac-12 mit der Big Ten. Ich finde, er ist ein natürlicher Leader auf dem Platz. Also, es ist einer, der nach 2, 3 Jahren deinen Locker-Room einfach anführen kann. Das ist so, also, sieht man natürlich nicht, aber das ist so das, was man hört, wenn man mit Leuten sich Interviews anhört von Leuten aus Michigan, von anderen Michigan-Spielern. Ich finde, seine Stärke liegt auch vor allem bei Play-Action. Er hat da eine gute Möglichkeit, Defender mit Fakes aus die Position zu ziehen. Das macht er auch ganz gut. Liegt aber wahrscheinlich auch in der Natur der Sache, dass Michigan halt, wenn sie passen, auch viel Play-Action spielt, weil es sich bei einem Run-Heavy-Scheme halt auch einfach anbietet. Und ich finde, er hat bei Spielen gegen die großen Colleges gezeigt, dass er es an sich drauf hat. Und mit dem richtigen Coaching können das echt stärken werden. Und ich glaube, was halt für ihn am meisten spricht, ist das hohe Upside, was auch von Seiten der NFL wahrgenommen wird. Also der hat schon gute Ansätze, aber der kann richtig gut werden, wenn man den richtig coacht. So ein bisschen wie, was wir letztes Jahr über Anthony Richardson gesagt haben. Das ist ein spannendes Prospekt, aber der kann richtig gut werden. In einer anderen Art. Also J.J. McCarthy und Anthony Richardson sind nicht das gleiche Prospekt. Versteh mich nicht falsch. Oder versteht ihr mich da draußen nicht falsch. Aber die Wahrnehmung in der NFL, warum diese Spieler so hoch weggehen, ist in beiden Fällen meiner Meinung nach die gleiche. Dass Teams sagen, wenn der einschlägt, dann haben wir hier einen richtig guten Quarterback gefunden. Und Michigan Quarterbacks sind eigentlich immer eine gute Sache. Ne? Ein gewisser Tom Brady, ich sag's nur, auch bei Michigan gewesen. So, dann, was gefällt mir noch nicht bei ihm? Er neigt dazu, den Ball manchmal zu inkonstant zu platzieren und nimmt seinem Receiver damit die Yards after Catch Chance. Also viele Catches sind dann auch sichere Catches bei Michigan, die gemacht werden müssen, weil es einfach gar nicht die Möglichkeit gibt, weiterzulaufen. Er neigt auch dazu, wenn dieses Laufspiel jetzt gar nicht mehr geht. Also er kann das auf seine Schulter nehmen und gerade in den wichtigen Spielen hat er das gemacht. Aber in so kleineren Regular-Season-Spielen war es dann auch teilweise so, dass die Pässe zu fehlerhaft waren. Und das birgt eine Gefahr in der NFL für Interceptions. Ich finde, ihm fehlt so ein bisschen manchmal der Rhythmus beim Dropback. Er hat so ein paar physische Fragezeichen. Ist halt sehr schmal, schmächtig. Ist halt die Frage, kann der NFL-Hits einstecken? Also wenn dann so ein, keine Ahnung, Aaron Donald gibt es ja jetzt leider nicht mehr. Das war eigentlich immer das Paradebeispiel. Aber wenn dann so ein Chris Jones durch die Mitte kommt und sich auf ihn draufschmeißt, kriegt er das hin? Ich finde, man muss ihm noch auscoachen, dass er die Pocket auch mal länger in der Pocket bleiben soll. Er hat die Tendenz, dann auch mal zu voreilig eigentlich gute Pockets zu verlassen. Und ich finde, dass er sein Pre-Snap-Reading auch noch ein bisschen verbessern muss. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben für die NFL, ehrlicherweise. Aber nichtsdestotrotz, ich mag ihn, vor allem wahrscheinlich auch für seine Upside, aber ich mag J.J. McCarthy.
Ja, du bist durch, richtig?
Ich bin durch, du darfst.
Ja, du und Finny hattet den, glaube ich, beide auf der 4, richtig?
Das ist korrekt.
Ja, das ja. ist korrekt. Genau, ich hatte den nämlich auf der 6 und ich hatte sogar Panix davor. Und ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass hier sowas mit Anthony Richardson verglichen wird. Nicht als Spielertyp, sondern quasi als, ja, als Prospect mit, wie roh man ist und warum man den dann draftet und so weiter. Ist auch richtig irgendwo, aber wenn wir ehrlich sind, Anthony Richardson ist natürlich ein ganz, ganz anderes Paket. Ne? J.J. McCarthy, erstmal die positiven Sachen, die ich auch zu ihm habe. Ich finde, er hat einen guten Arm, hat auch Power im Arm, kann laufen, ist für seine Größe sehr, sehr athletisch. Also er ist jetzt nicht groß, er ist, glaube ich, 6'2 oder 6'3. Hat eine gute Präsenz in der Pocket, obwohl ja er jetzt nicht vom Körper jetzt der Parade-Quarterback ist. Er traut sich was, er ist halt noch mega jung, ist noch unerfahren, ist roh, wie gesagt. Und er hat halt auch spektakuläre Plays dabei. Das macht ihn schon manchmal für viele, die einfach Tape gucken, direkt, ja, ziemlich nice, sag ich mal. Die sehen den dann, der macht spektakuläre Plays und die denken, boah, ist der krass. Ja, also ist auf jeden Fall ein guter Quarterback, mag ich sehr gerne. Aber auf dem Tape, was ich gesehen habe in der letzten Saison, erstmal vom Körper her habe ich ein paar Fragezeichen, die hast du auch angesprochen. Er ist wirklich sehr schmächtig. So Hits einstecken wird auf jeden Fall schwer. NFL-Physis ist generell nochmal eine ganz andere als im College, muss man auch genauso sagen. Der Körper macht mir zumindest ein bisschen Sorgen. auch vielleicht ein bisschen zu leicht, aber für seine Größe, für seinen Körper, wie gesagt, ein krasser Athlet. Was ich auch noch ein bisschen negativ finde, ist einfach das Ballplacement, das ist all over the place. Vor allem viele Bälle in den Rücken, gerade Bälle an die Sideline sind manchmal sehr fluky. Die Umstände für ihn müssen relativ gut sein, finde ich. Ich finde, dass er auch Receiver braucht, weil du hast gesagt, er kann kreieren, ja, aber ich finde, er braucht gute Receiver, anders wird das bei ihm nicht sein können. Tiefe Bälle, du hast gesagt, er trifft die Pocket da, für sehe ich auch so, also hat er auf jeden Fall ein paar Mal getroffen, aber generell hat er noch ein bisschen Probleme mit der Weite von Würfen, vor allem, also ich habe mir aufgeschrieben, er hat einen relativ schwachen Touch, sage ich mal, bei kurzen Bällen ist das auch manchmal so, dass er den Ball einfach quasi leicht über die Verteidiger werfen will und ja, der Ball droppt dann einfach direkt schon auf den Boden, bevor der Ball überhaupt beim Receiver sein kann. Und das hat er bei der Länge der Würfe generell auch bei langen Würfen dabei und ja, fand ich manchmal schon dann deutlich unter Durchschnitt. Und der Kerl hat schnelle Reads, aber die sind halt übelst durchsichtig meistens. Du hast gesagt, zum Beispiel, was Bo Nix kann, dass er ein paar Spieler locken kann mit seinen Augen. Weiß ich nicht, ob das McCarthy kann. Ich weiß nicht, hast du das angesprochen? Ich habe es bei dir nicht mitbekommen. Nee. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob der das könnte. Ich finde, der ist manchmal einfach noch zu eindimensional in seinen Reads so. Obwohl er schnell dabei ist. Ich weiß nicht, ob er dann jedes Mal die richtige Entscheidung trifft. Aber das liegt halt auch daran, dass er noch mega jung ist. Das kann man noch coachen. Er ist roh, wie gesagt. Die Frage ist halt, wie viel kriegst du da jetzt rein? Und ich finde, der Mann ist auch noch ein Projekt. Er hat viele, viele Treats und viele Abilities, die du brauchst in der NFL. Aber ich weiß nicht, ob mir dann vielleicht, also bei Richardson habe ich ja Richardson auf 1 gehabt, weil da einfach so viel Upside dabei war. Bei JJ McCarthy muss man da klar sagen, er hat jetzt nicht so viel Upside wie jetzt zum Beispiel die ersten drei. Da wird er nicht hinkommen. So, bei ihm kann man halt nicht sagen, er wird mal der Beste der Klasse sein. So. Und deswegen habe ich bei ihm mehr Probleme, ihn höher zu ranken als einem Bo Nix zum Beispiel, als ich das hatte bei einem Richardson über einem Stroud oder einem Bryce Young. Ich hoffe, das ist verständlich erklärt. Yes. Dennoch ist das ein Quarterback-Prospect, was sehr, sehr gut ist und was in ein, zwei Jahren dann auch ganz sicher besser sein kann als ein Bo Nix. Das will ich ja auch nicht sagen. Wie gesagt, bei Platz 4, 5 und 6 sind das bei mir Marginalitäten. Die sind alle ein Tier, sind alle komplett unterschiedliche Quarterbacks. Und da kannst du halt draften, was du möchtest, würde ich sagen, was du brauchst für deine Franchise. Und deswegen, ich würde niemals kritisieren, wenn hier irgendeine Franchise JJ McCarthy früh draftet. Also ist ein Quarterback, der mir gut gefällt, hat noch viele Schwächen, die meisten sind coachable und deswegen ist es für mich ein Prospekt, was auf jeden Fall sehr, sehr spannend ist.
Also was ich, glaube ich, auch nochmal sagen möchte, ich glaube, das Beste, was ihm persönlich passieren könnte, wäre wirklich, wenn die Vikings ihn holen. Weil dann hat er mit
wahrscheinlich Kevin O'Connell schon
einen guten, jungen Offensive Coach, er hat mit Justin Jefferson wahrscheinlich den besten Receiver der Liga, Finn wird mich...
Den er brauchen wird.
Jetzt wohl köpfen, richtig. Er hat ein Team, was auch auf Laufspiel setzt und eine gute O-Line. Also ich glaube, das wären die besten Umstände für ihn. Und ich glaube, wenn er die kriegt, dann kann er sich wirklich entwickeln. Ich glaube, wenn der zu Denver oder zu den Raiders geht, ist die Gefahr groß, oder zu den Giants bei den dreien, dann ist er Boomer-Bust, ehrlicherweise.
Ja.
Ich glaube, am besten entwickeln würde er sich persönlich bei den Vikings. Deswegen für ihn persönlich drücke ich ihm die Daumen, dass die Vikings das machen. Weil ich halt Denver eh schon keine Chance mehr einrechne. Also ich will nicht, dass sie Haus und Hof verkaufen, um an 4 zu gehen für JJ McCarthy. Dafür ist unser Team an einem völlig falschen Punkt. Es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt nur noch diesen Quarterback brauchst, was jetzt die Jahre davor war, sondern es ist im Endeffekt harter Rebuild jetzt angesagt. Und da haben wir, wie gesagt, wir haben im Vorgespräch schon drüber geredet, mach erstmal das Nest. So. Und wenn du keine Chance hast auf Drake May, Jaden Daniels und auf Caleb Williams wirst du sowieso keine Chance haben, dann lass es. Dann nimm den besten Spieler, den du kriegst in dem Moment auf der Position, trade vielleicht sogar runter, nochmal ein, zwei Spots, 3, 4, wenn da einer hoch will, und hol dir ein paar Picks zusätzlich, um aufzubauen, weil das hat ja Walton Penner, ist jetzt kurz ein bisschen Exkurs, aber möchte ich einmal kurz drüber reden, hat er ja auch gesagt im Interview, er meinte, wir bauen jetzt über den Draft auf, und wenn wir über den Draft ein junges, gutes Team haben, dann werden wir auch wieder aggressiver in der Free Agency werden. So. Und deswegen glaube ich, dass Denver Broncos-Fans 2-3 harte Jahre bevorstehen. Aber man muss die immer im Blick sehen. Natürlich, das ist halt in der NFL manchmal so, dass du 2-3 harte Jahre hast. Wichtig ist, was hinten rauskommt bei diesen 2-3 Jahren. So, machen wir weiter mit deiner Nummer 2, unserer offiziellen Nummer 3, weil von Finn und mir die Nummer 3. Es war tatsächlich so, dass bei der Nummer 2 und Nummer 3 es immer war, Finn und ich hatten ihn als 3 oder als 2, je nachdem, wer es ist. Und Tom hat es immer genau gedreht gehabt. Das ist Jaden Daniels von LSU. Tom, was magst du an Jaden Daniels und was magst du nicht?
Also erstmal, Jaden Daniels ist ein unfassbar guter Runner. Und das ist quasi schon alleine der erste Grund, warum ich den über Drake May gesetzt habe. Ich finde, die NFL entwickelt sich komplett in die Richtung Jaden Daniels, quasi wie ein Quarterback sein muss. Ich glaube, Jaden Daniels passt da super gut rein. Ist ein Dual-Threat-Quarterback. Das würde ich dich sowieso noch fragen. Würdest du sagen, bei McCarthy, da kann man auch ein Run-Game drüber aufziehen?
Nein, er ist kein Quarterback-Runner. Ne? Also, das muss man dazu sagen, die Zeiten, wo so Peyton Mannings in die Liga kommen, wo die zum Laufen gefühlt einen Rollstuhl brauchen. So,
der ist vorbei,
die,
ja.
Die Zeiten sind vorbei. Also, das sind alles Top-Athleten, ne? Aber genauso liegt natürlich auf der anderen Seite der Top-Athlet, steht dann da, ne? Der Top-Athlet, Edge-Rusher. Wir haben letzte Woche über Defensive Tackle geredet. Was sind das auf einmal für krasse Athleten einfach, ne? So, also ich glaube, dass ein J.J. McCarthy in der Lage ist, wenn es mal sein muss, wegzuscramblen, in einem gewissen Punkt. Aber so à la Lamar Jackson, Jalen Hurts, kannst du mit dem nicht machen. Das sehe ich absolut nicht.
Richtig, und ich glaube, da kann man mit einem Jaden Daniels ansetzen. Vielleicht nicht ganz bei einem Lamar Jackson, aber in die Riege Justin Fields, Jalen Hurts, da kann man den schon reinpacken. Ich finde, der ist sehr ziemlich schnell. Ich finde, der kann einfach selber kreieren, selbst wenn er, also natürlich, wenn er den Ball einfach halten will mit RPO oder was weiß ich, ist komplett egal bei ihm. Ich finde, Jaden Daniels hat bei allen Passformen eigentlich ein relativ gutes Repertoire. Hat einen guten Arm, hat einen sehr guten Touch. Genau das, was ich bei McCarthy vermisst habe, ist das, was Jaden Daniels sehr gut kann. Ich finde, er nimmt sich seine Probleme an, quasi. Er kann das Feld lesen, weiß genau, was er jetzt zu tun hat, in welche Richtung er rausscrammeln kann, hat gutes Pocket-Management. Sein Pass wird noch ein bisschen kritisiert. Ich finde, der ist schon relativ gut. Das hatte ich bei Richardson auch, dass alle gesagt haben, ja, der Pass ist kacke. Ich fand den Pass nicht kacke. Fand ich auch bei Jaden Daniels genauso. Ich finde, der ist schon relativ... Er ist relativ weit, er ist auf jeden Fall weiter, als viele sagen. Ich finde, seine Reads sind gut, die sind schnell. Er kriegt den Ball relativ gut raus, auch wenn er im College noch viel Zeit hatte dafür. Seine Abläufe sind klar. Also ich finde, bei ihm sieht man genau, dass er da keine Fehler mehr hat. Er ist schon relativ weit, was das angeht. Er hat eine sehr gute Vision, weiß eigentlich schon relativ schnell, wo seine Receiver ja, zu welchem Zeitpunkt sind. Und er ist natürlich auch echt ein guter Big Play Quarterback gewesen im College. Und ich finde, da hat er auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial gehabt. Wenn ich mal negative Punkte ankomme, also ich habe, ich, wenn ich, naja, das kann man besser sagen, wenn man erst über May gesprochen hätte, aber er hat so ein paar Probleme, die May halt richtig gut kann. Das sind so Fakes, Jukes, so andere Moves zum Beispiel. Er rennt manchmal einfach so ein bisschen in Verteidiger rein und das frage ich mich, was er da macht zum Beispiel. Muss auch ein bisschen auf den Körper aufpassen. Er ist auch jetzt nicht der ja, Garde-Quarterback, sage ich mal. Und ja, was man beim Pass dann auch ein bisschen kritisieren muss, auch wenn ich sage, der ist schon weiter als viele sagen, er hat noch ein paar leichte Würfe dabei, wo er quasi komplett in den Rücken der Receiver wirft. Das hast du aber bei vielen Quarterbacks im College, das hast du bei vielen Rookie-Quarterbacks noch in der ersten Saison und da wird auch Jaden Daniels kein Einzelfall von sein. Generell ist Jaden Daniels aber ein Quarterback, wo ich denke eigentlich, dass eigentlich überall die Tools da sind. Ich glaube, in jedem Bereich des Spiels, ja, dass er da schon ziemlich weit ist. Wie gesagt, Pass, aufpassen, aber Der ist schon ziemlich gut. Ich wünschte, dass er ein bisschen getestet hätte beim Combine, aber man kriegt ja gar keine Zahlen von dem Kerl. Aber ja, ich finde, dass er schon sehr, sehr gut ist und dass Jaden Daniels zumindest das Potenzial hat, wenn du den gut gecoacht kriegst, hier eine, also vielleicht sogar der beste Quarterback der Klasse zu werden, auch wenn ich jetzt sagen würde, dass die 1 da natürlich logischerweise die besten Chancen drauf hat. Aber Jaden Daniels ist schon ein gutes Stück, wirklich ein sehr, sehr gutes Stück, besser als ein McCarthy, ein Bo Nix oder ein Penix. Also da ist schon eine riesen Gap zwischen, würde ich sagen. Ja, also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was sagst du dazu?
Ich bin voll bei dir, vor allem bei dem letzten, was du gesagt hast mit dieser Gap. Ich glaube, das sind diese drei Kandidaten. Du stellst ja immer diese, deine Lieblingsfrage ist ja immer, sind die in ein paar Jahren noch Starter? Aber ich glaube, die drei sehe ich in ein paar Jahren noch als Starter, ehrlicherweise. Ich glaube, das sind wirklich drei richtig gute Quarterbacks, über die wir jetzt reden. Ich bin bei Jaden Daniels, hat so ein bisschen so eine Parallele zu Joe Burrow in dahergehend, finde ich, dass man ihn so gar nicht wahrgenommen hat, bis er die Heisman gewonnen hat. Und auf einmal schießt der die Draftboards hoch. Aber das ist ja immer in der NFL so, dass sobald da einer, auch Receiver, der auf einmal den Beletnikov Award kriegt für den besten Receiver, hat vorher noch nie jemand gekannt, zack, weil er bei Toledo spielt oder whatever, zack, auf einmal Top-10-Pick. So, die NFL gibt darauf halt was. Das muss man auch einfach sagen. Und es ist ja auch okay. Dafür sind diese Awards ja da. Der würde ihn ja nicht kriegen, wenn er Bock missspielen würde. Genau, er kommt aus einem statistischen Freak-Jahr 2023. Das ist einfach so, der hat ein geisteskrankes Jahr gespielt. Ich finde, er hat eine außergewöhnliche Athletik, das hast du schon gesagt. Ich habe irgendwo gelesen, 4,5 Sekunden bei 40. Ich weiß nicht, woher diese Zahl kommt, ehrlicherweise. Vielleicht haben sie das irgendwann mal bei LSU gemacht, aber wenn das die Zahl wirklich stimmt, dann sind wir hier auf Niveau Jackson Hurts.
Der ist mega schnell, sieht man auf Tape auch.
Ich finde, er entkommt dem Pressure am Boden, der auch vor allem durch die Schnelligkeit, sieht manchmal nahezu mühelos aus, fast schon lazy, wie er dem Pressure entkommt, weil er einfach so schnell und athletisch ist. Ich finde, er hat eine overall solide Armstärke für alle Level. Ich finde, er bringt einen guten Release mit, der gut schnell ist, aber vor allem halt bei kurzen und mittleren Pässen. Ich mag ihn bei Throw on the Run, liegt vielleicht aber auch an seiner Spielweise. Ich mag, dass der auch die Augen trotzdem Downfield hält. Und dass er auch in der Lage ist, gegen seinen eigenen Körper zu werfen. Ich hoffe aber, dass er es nicht so oft macht. Ehrlicherweise. Ich finde, die Entscheidungsfindung habe ich jetzt mal als solider eingestuft, ist aber trotzdem positiv. Teilweise wirkt seine Beinarbeit, habe ich hier geschrieben, geschmeidig auf mich. Sehr smooth. Er ist ein Dropback-Passer, wenn er passt. Und, was mir bei ihm viel besser gefällt als bei den beiden davor, der steppt in den Druck, wenn die Pocket kollabiert und kann dadurch seine Genauigkeit behalten. Das fehlt mir bei den anderen beiden teilweise komplett in manchen Situationen. Dann erst stark als Runner, habe ich schon geschrieben, auch in Klammern dahinter, à la Jackson, Hurts, Fields etc. Und nach allem, was man hört, ist das ein Führungsspieler. Was gefällt mir nicht an ihm? Ich finde, er ist logischerweise kein Pocket-Passer. Das mache ich ihm ehrlich gesagt nicht zum Vorwurf, aber wenn man ihn dann da hält in der Pocket, dann hat er Probleme. Also wenn du ihn richtig containst und das richtig gut hinkriegst mit zwei Edge-Rushern und durch die Mitte auch noch Remi-Demi machst und der muss in der Pocket bleiben und hat keine Lücke, in die er reinsteppen kann oder aus der, wenn er rein aus der Pocket operieren muss, dann wird es manchmal schwierig. Ich finde, er neigt auch dazu, so ein bisschen inkonstant zu sein, wenn sein erster Read nicht da ist. Passbewegung ist manchmal noch ein bisschen inkonstant. Dadurch fehlt den Würfen manchmal die Power und die Genauigkeit, vor allem wenn er zur Sideline wirft. Und dadurch entsteht vielleicht der Eindruck, dass er keine gute Armstärke hat, weil ich finde, der hat eigentlich eine solide Armstärke, aber weil er halt das vom Technischen nicht richtig bewegt, nicht richtig den Zip dahinterher gibt, wirkt das manchmal so. Und manchmal passt seine Wurfbewegung oben nicht mit dem zusammen, was die Füße unten machen. Und auch das führt dann zu Ungenauigkeit und zu dieser Wahrnehmung der fehlenden Armstärke. Aber overall wäre ich als Team, was ihn draftet, hätte ich keine Bauchschmerzen und ich finde persönlich zwischen Ich finde, der Abstand zwischen den beiden und Williams ist nochmal ein bisschen größer. Aber ich finde, zwischen May und Daniels, über May reden wir ja jetzt, haben wir ja schon gespoilert, sind es Nuancen. Also ich hätte auch kein Problem, wenn die Commanders jetzt sagen an zwei, wir draften Jaden Daniels statt Drake May, weil das passt besser zu unserem Spiel. Ist halt die Frage, was willst du spielen für eine Art von Offense? Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Commanders mit Cliff Kingsbury jetzt als Offensive Coordinator wahrscheinlich eher auf Jaden Daniels schauen. Weil das eher so dieser Air Raid-Style, Kyler Murray in die Richtung geht. So.
Ich find Kyler Murray, Jalen Hurts, das sind so die beiden,
Yes.
denen man den ganz gut vergleichen kann.
Aber er ist Gott sei Dank größer als Kyler Murray. Das muss man dazu
Ja,
sagen.
Gott sei Dank, ja.
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 So, dann unsere gemeinsame Nummer 2, deine 3, meine 2, Finns 2, Drake May, North Carolina. Ich fange mal an. Also, ich muss dazu sagen, bei denen jetzt, die jetzt oben kommen, wird es sehr fix immer gehen bei mir, weil ich da teilweise wirklich Superlative habe, weil ich die echt gut finde.
Ja.
Also, ich finde, er ist ein starker Athlet, Schnelligkeit, purer Speed, das macht ihn halt auch zu einem Dual Threat. Ähnlich wie Jaden Daniels. Also, ich finde, mit den dreien, die jetzt kommen, kannst du mit allen theoretisch dieses Lamar Jackson-Style spielen. Der eine kann es vielleicht ein bisschen besser als der andere. Man hat es auch gesehen, North Carolina hat auch viel mit designten Runs mitgespielt. Er hat einen starken Arm, er kann den Ball halt downfield richtig forcieren. Ich finde, er behält die Passgenauigkeit, auch wenn er auf Plattform ist oder unter Druck ist. Ich finde, er ist ein sehr effektiver Strukturspieler. Und was mir bei ihm halt so gefällt, der hat eine richtige Checkdown-Awareness. Der ist nicht immer nur, ich muss immer das Brot langwerfen. Ich muss immer, so das, was mich bei Baker Mayfield immer die letzten Jahre so gestört hat, dieses, ich muss immer das Big Play machen, was jetzt auch besser geworden ist in Tampa, das muss man auch sagen. Aber das macht er halt nicht, sondern der hat auch mal den Blick, okay, da ist mein Checkdown-Spieler, easy 5 Yards, okay, weiter, nächster Spielzug. So, und das ist extrem spielintelligent und das brauchst du in der NFL. Du brauchst auch die einfachen Yards und du musst auch mal die Checkdown-Pässe mitnehmen. Das ist einfach so. So, dann hat er natürlich die prototypischen NFL Quarterback-Maße und das gepaart mit einer starken Athletik und einem starken Arm. Es ist der feuchte Traum eines jeden Quarterback-Scouts wahrscheinlich in der NFL. Dieser Typ, körperlich. Und er hat in einer extrem beschissenen O-Line gespielt. Hinter einer der schlechtesten wahrscheinlich im gesamten College Football letztes Jahr. Und hat trotzdem starke Zahlen aufgelegt. Also, und das in der SEC, wo wir alle sagen, das ist wahrscheinlich das von allen College-Ligen, die am allernähsten dran ist an
Ja.
NFL-Niveau. Negativ, was gefällt mir bei ihm noch nicht? Ich finde, seine Entscheidungsfindung dauert teilweise dann doch auch sehr lang. Also er bleibt nicht nur beim ersten Read, er liest auch, aber dann überschreitet er halt manchmal diese Schwelle, wo ich sage, ah, jetzt, schwierig. Dann hat er bei Probleme, wenn der Gegner mit extrem komplexen Coverages spielt, hat auch mal die Safeties rotiert und dann dadurch auch so ihn so ein bisschen verwirrt. Da hat er noch so seine Probleme. In der NFL könnten wir da am Anfang viel gegen ihn sehen. Und dann bin ich gespannt, wie da seine Entwicklung einfach ist, ob er dann irgendwann reinkommt oder ob er da immer Probleme hat. Ich finde, er hat manchmal so ein paar Fehler in seiner Footwork. Und wenn er sich bewegt in der Pocket, also wenn er nach vorne kommt, zum Beispiel, und dadurch sorgt er halt so ein bisschen für inakkurate Pässe. Und unter Druck neigt er halt manchmal auch zu riskanten Entscheidungen. Und das führt halt dann teilweise echt zu dummen Turnovern, die vermeidbar wären. Aber nichtsdestotrotz, ich mag Drake May sehr. Und wer auch immer von den drei Herrschaften da oben im Draft Drake May zieht, wird wahrscheinlich sehr glücklich sein. Aber das gleiche gilt für Jaden Daniels und für unsere Nummer 1.
Ja, auf jeden Fall hat er jetzt erstmal den besten Körper von allen Quarterbacks, über die wir jetzt gesprochen haben. 6'4", wiegt 223 Pfund, das ist erstmal super, hat aber das kleine Joe Burrow-Händeproblem, der ganz kleine Handsize. Das haben wir jetzt hier bei ihm, anstatt bei Jaden Daniels, aber das ist natürlich, also Joe Burrow hat gezeigt, dass es komplett obsolet ist in der NFL,
Yes.
wie groß deine bescheuerten Hände sind oder ob man einen Handschuh tragen sollte oder was weiß ich. Lass die Leute einfach kleine Hände haben, die spielen trotzdem super Football. Hat einen guten Arm, hat einen guten Release, hat einen guten Touch. Ich mag seine Power, ich finde, er ist quick. Hat super Movements, das, was ich vorhin bei Jaden Daniels gesagt habe, was negativ bei ihm ist. Er hat diese Movements, diese Pumpfakes, diese Jukes, das ist super. Das mag ich sehr, sehr gerne bei Drake May. Er hat auch sehr gute Awareness für, wann er diese Moves machen muss. Wann er quasi die Edge Rusher zum Beispiel dazu bringt, dann die Arme hochzureißen und nicht mehr weiterzulaufen mit einfachen Mitteln. So, und dann bewegt er sich 2 Schritte weiter nach rechts und wirft den Ball dran vorbei an den Arm. Es macht Drake May mit am besten in dieser Klasse. Hat ziemlich gutes Gefühl, auch gutes Gefühl für enge Fenster und kann halt echt gut scramblen trotzdem. Was du auch negativ gesagt hast, was ich genauso gesehen habe, Genauigkeit, hin und wieder ein Problemchen, generell vor allem bei Druck. wenn er sich manchmal dann, also manchmal habe ich das Gefühl, er hat ein bisschen Schiss, obwohl er das gar nicht haben müsste mit seinem Körper. Generell dann auch als Pocket-Passer dann wirklich die Genauigkeitsfehler. Und halt die Reads, die hast du auch angesprochen. Die Reads sind manchmal unfassbar lange und unfassbar durchsichtig. Also ich finde, er könnte da ein bisschen mehr, hier bräuchte er ein bisschen mehr Awareness dafür, zu wissen in seiner Vision, wann seine Receiver zu welchem Zeitpunkt wo sind. Und da muss Drake May auf jeden Fall noch ordentlich was draufpacken, obwohl er da jetzt trotzdem nicht schlecht ist gegenüber anderen zum Beispiel. Da stinkt er nur ein bisschen zum Beispiel bei einem Jaden Daniels zum Beispiel ab dann. Einfache Bälle sehen schon manchmal ein bisschen weird aus, wenn er wirft, muss ich sagen. Also gerade die kurzen Dinger auch mal hin und wieder in den Rücken, aber ja, also es ist noch erträglich, wenn man auch Jaden Daniels das vorwirft, dann muss man das mit Drake May auch vorwerfen, obwohl er da bei weitem nicht so schlimm ist wie ein Jaden Daniels. Was mich manchmal nervt, ist einfach, dass der komplett inkonstant ist. Ich finde, der hat Spiele dabei gehabt, wo ich Tape gesehen habe und ich dachte, wow, ist ja unglaublich, der ist genauso gut wie die Eins in dieser Klasse. Und dann gab es Spiele dabei, wo ich dachte, boah, der ist vielleicht nicht mal ein Top-7-Quarterback in dieser Klasse, zum Beispiel über alle, die wir vorhin hier genannt haben. Aber insgesamt ist Drake May ein super Prospect, der alle Tools hat, um in der NFL zu bestehen. Viele Sachen sind auch hier coachable, deswegen Drake May ist für mich ein ganz klarer No-Brainer, dass man den direkt nimmt. Das gilt für alle drei Quarterbacks übrigens. Also sind alles drei komplette No-Brainer. Wenn man davon einen bekommt irgendwo dann, und einen Quarterback braucht, dann sollte man einen von den dreien unbedingt nehmen. Und ja, ist ein super Quarterback, der auf höchstem College-Niveau schon bestanden hat. Und ja, ich habe keine Frage, ich habe nicht viele Fragezeichen, sagen wir es so.
Sehr gut. Dann darfst du weitermachen mit dem Platz Nummer 1. Und das ist keine Überraschung. Da sind wir wieder bei unserem gemeinsamen Platz Nummer 1. Alle drei haben den. Und ich glaube, ich habe auch noch kein Ranking gesehen. Also doch, wenn einer ein bisschen edgy sein will, setzt er dann mal so einen Drake May vor. Jenen Caleb Williams von USC. Aber Caleb Williams ist einfach das beste Prospect, glaube ich. Auch was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und ich. Schöne Grüße an Carolina an der Stelle, dass ihr den an die Chicago Bears verschenkt habt. Ihr sorgt dafür, dass es mir als Broncos-Fan in dieser Liga immer ein bisschen besser geht, ehrlicherweise.
Ja, also wenn jemand den nicht auf 1 hat, dann bin ich immer schon ein bisschen skeptisch. Ich höre mir die Gründe an und kann es dann am Ende trotzdem nicht nachvollziehen. Zumindest ist es meistens so.
Sehr gut.
Ich hab keine Fragezeichen bei Caleb Williams. Das ist der erste Quarterback seit Trevor Lawrence, wo ich wirklich sage, den packst du in die NFL und der wird dir direkt liefern. Bei Trevor Lawrence war das natürlich ein bisschen. Waren die Umstände bei Jacksonville jetzt direkt nicht so super. So. Und ja, da hat das trotzdem ein bisschen gedauert, aber Caleb Williams ist ein super Quarterback. Der ist, also, du hast keine Fragezeichen, wirklich. Der hat einen super Arm. Er kann selber kreieren, hat eine Elite-Fußarbeit. Kann scramblen und dem kannst du auch ein Laufspiel aufsetzen. Ist einfach ein Baller, habe ich aufgeschrieben. Das ist einfach so. Ist das beste Talent der Klasse und jetzt schon, ist quasi jetzt auch schon der Beste, der wird der Beste sein wahrscheinlich. Die einzigen beiden, die das streitig machen können, sind halt Daniels und May, wenn die sich super entwickeln und irgendwie Williams stagniert, aber Caleb Williams hat auf jeden Fall zu 100% das größte Talent jetzt und wird es wahrscheinlich zu 90% auch bleiben. Kann lang, kann kurz, kann mittel, hat einen guten Touch, hat eine gute Vision, hat gute Moves, auch diese Fakes und Jukes, die ich vorhin angesprochen habe bei Drake May, die kann Caleb Williams auch wie kein zweiter. Ist aus der Pocket, glaube ich, mit Bo Nix der präziseste aus dieser Klasse. Also, das ist komplett Elite. Ja, und es gibt ganz wenig, was man dem irgendwie ankreiden kann. Das Einzige, was mich wirklich nervt, ist, was eigentlich, ich weiß nicht, ob das eigentlich negativ ist oder positiv, dass er einfach so spektakulär ist, dass er es halt immer sein will. So. Und
Ja.
das haben viele, Es haben viele geschrieben, aber das sieht man halt auch komplett auf Tape. So, wenn du das guckst, so, wie oft der ansetzt zu irgendwie spektakulären Plays, ne? Und ich
Yes.
meine, häufiger klappen die doch auch manchmal nicht. Aber der setzt halt schon häufig an und vertraut halt komplett auf sein Talent, ne? Und das ist auch irgendwo faszinierend. Ich finde den halt komplett crazy manchmal. Wo man ein bisschen aufpassen muss, wenn er under pressure ist, hat er noch ein bisschen Probleme, aber auch da ist er einer der besten Quarterbacks in dieser Klasse. Und wenn man das so sagt, das ist schon eine Sache, die man dem ankreiden kann, dass er trotzdem einer der besten in der Klasse ist in dieser Sache, das ist schon crazy. Also, was soll man noch sagen? Ich finde, das Timing von ihm wird manchmal ein bisschen kritisiert, ist aber Quatsch in meinen Augen. Ballplacement, auch manchmal Würfe in den Rücken dabei, aber auch hier trotzdem einer der besten in dieser Klasse, in allen Kategorien. Und wenn man wirklich jemanden hat als auf Quarterback, wo man sagt, das ist seine Schwachstelle und er ist trotzdem in dieser Kategorie einer der besten in der ganzen Klasse, dann merkt man eigentlich schon, was man für einen Prospect vor ihm hat. Er ist komplett spektakulär, macht auch manchmal einfach kreative Spielzüge, die man sonst nur bei Quarterbacks wie einem Patrick Mahomes zum Beispiel sieht. Und da kann man den auch so ein bisschen mit vergleichen. Ich weiß nicht, ob man das so früh ziehen sollte. Wahrscheinlich eher nicht. Aber er ist zumindest ein Quarterback, der auf den Spuren von ihm wandeln könnte. Und ich finde, Caleb Williams ist ja schon mit Abstand das beste Prospect in dieser Klasse und auch mit Abstand das beste Prospect, was wir jetzt in den letzten 3 Jahren besprochen haben. Und ja, ich habe keine Fragezeichen bei dem Mann. Das wird eine lange NFL-Karriere. Das wird
Yes.
zum Beispiel bei dem Bryce Young letztes Jahr, den hatten wir im Konsens, glaube ich, auf 1. Da habe ich meine Zweifel gehabt. Ich hatte den, glaube ich, auf 3. Caleb Williams haben wir jetzt zusammen auf 1 und ich bin mir sicher, dass alle drei von uns zu 100% sicher sind, dass der in 7, 8 Jahren immer noch ein Elite-Quarterback in dieser Liga sein wird und da habe ich keine Fragezeichen bei. Deswegen, wenn die Bears jemand anderen draften sollten als im Caleb Williams, dann bekommen die auf jeden Fall den Preis für die dümmste Franchise, die ich in meinem Leben je gesehen habe.
Ich glaube, es ist auch das erste Jahr, dass wir uns einig sind auf Quarterback 1. Ich glaube, letztes Jahr hattest du Richardson, ich Stroud und Finn hatte Bryce Young.
Ja.
Und weil wir, glaube ich, beide ich Bryce Young auf 2 hatte, ist er dann am Ende Erster geworden. Dieses
Genau,
Jahr
du
steht's
hattest
außer
Bryce
Frage.
Young auf 2, ja.
Genau, dieses Jahr steht's außer Frage. Caleb
Ja.
Williams, USC, ist der Locked-In First Overall Pick. Herzlichen Glückwunsch, Chicago Bears. Habt euch schön erpreisgaunert, wirklich. Und der kommt bevor ich über ihn rede, nochmal kurz, in was für geisteskrank gute Umstände kommt der in Chicago? Das merkst du jetzt schon, wie sie das vorbereiten. Also ich hätte keinen Bock als Packers oder Vikings-Fan gegen die nächstes Jahr zu spielen. Wenn der auch nur annähernd das auf die Platte bringt, was der im College gezeigt hat, dann werdet ihr nicht mehr der Besitzer von Chicago sein. Das kann ich euch sagen. Dann wird das sehr viel enger werden. Also, was gefällt mir gut an Caleb Williams? Eigentlich gefühlt alles, hast du schon gesagt. Er hat einen starken Arm. Und ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, ab dem Moment, wo der gedraftet ist, ist das einer der besten Arme der gesamten NFL. Von allen Quarterbacks, die in der NFL rumlaufen, hat er dann einen der besten. Er ist in der Lage, super krasse Throw on the Runs zu machen und kann enge Fenster gut bespielen. Dann habe ich mir aufgeschrieben, er macht crazy Throws like Mahomes. Also diese improvisierten mal seitlich werfen oder so, sowas sehen wir von ihm im
Underarm
College auch.
throws, ja.
Richtig, genau sowas, No-Look-Pässe, alles. Also ich kann mir vorstellen, dass der auch sehr viel Patrick Mahomes geguckt hat und sich davon inspirieren lassen hat. Er ist gut zu Fuß unterwegs, ist also ein Dual-Threat-Quarterback. Und was bei ihm halt ist im Vergleich zu allen anderen, du merkst unter Druck keine Veränderung des Spielniveaus. Der ist so abgezockt, wirklich. Der hat Top-Level-Play geliefert, ohne eine Elite-O-Line bei USC und dabei crazy Numbers hingepackt. Er ist in der Lage, Safeties zu manipulieren mit den Augen. Er ist stark bei Play-Action und Bootlegs, was bei Chicago wahrscheinlich auch eine entscheidende Rolle spielen wird, weiterhin. Sein Speed ist gut. Er läuft so auch einige First Downs, wo wir im Super Bowl herum bei Patrick Mahomes auch immer wieder drüber geredet haben, wie unterschätzt das eigentlich ist, wie viele First Downs zum Beispiel Patrick Mahomes dann noch erläuft für die Chiefs. Auch bei längeren Passsituationen. Dann habe ich aufgeschrieben, er wirkt sehr erwachsen in seinem Spiel. Also da ist wenig Hektik drin, wenig Panik, sondern sehr viel immer, wir machen das jetzt und das funktioniert. Und er soll auch ein Natural Leader sein. So, jetzt muss ich ja ein paar Negativpunkte als Ausgleich finden. Aber es sind auch keine krassen. Ich finde, er hat keine prototypischen Quarterback-Maße. Haben wir schon drüber
Ja.
geredet, spielt keine Rolle mehr. was man kritisieren kann, wo ich aber nicht viel von halte. Er hat eine sehr simple Offense bei USC gespielt mit viel First Read. Ist aber zumindest, muss man sich angucken. Ich glaube auch, dass es funktionieren wird, aber man muss es zumindest mal angucken. Und er hat fast nur Shotgun gespielt. In der NFL wird ja viel mehr direkt under Center gespielt und dann kann man sich zumindest die Frage stellen, wird er dadurch Probleme als Dropback-Passer bekommen, weil in der Shotgun bist du natürlich kein Dropback-Passer in dem Sinne. Aber auch da glaube ich nicht dran. Er ist kein Strukturspieler. Also wenn du einen Strukturspieler brauchst, hol dir nicht Caleb Williams, weil dann wirst du fuchsig. Er ist ein Improviser und im Vergleich zu, ich glaube bei Jaden Daniels habe ich das gesagt, oder nee, das war bei Drake May, fehlt ihm manchmal die Checkdown-Awareness, habe ich das Gefühl. Das ist das, was du meintest mit, er weiß, er kann krasse Plays machen und er macht sie jedes Mal und vergisst dann vielleicht ab und zu mal die easy 5 Yards einfach mitzunehmen, um dann weiter. Und das ist so ja das, wie du als Strukturspieler spielst. Du nimmst 5 Yards mit, nimmst die nächsten 5. Und Caleb Williams ist so Houdini. So, das ist so die neue Inkarnation vom guten Russell Wilson, nicht vom Denver Russell Wilson. Ich rede vom Super Bowl Russell Wilson. Sein Armtalent versteckt vielleicht auch noch so ein bisschen ein paar Probleme mit seiner Fußarbeit, ehrlicherweise, aber ich finde, das ist coachbar. Und das Einzige, was mich richtig stören würde als Coach, wo ich als erstes ansetzen würde, wenn der mit dem Ball läuft, hält er den Ball so ultra komisch und auch weg von sich, dass diese Gefahr für Strip-Sacks einfach so gegeben ist in der NFL, dass ich sage, das wäre das Erste, wo ich ihm auf die Finger haue. Wo ich ihm sage, wir machen das jetzt 300 Mal und ich lasse 300 Mal das größte Monster meiner Defense ihm hinterherlaufen und wehe, der Ball fällt einmal aus der Hand, wirklich. So, das ist das Einzige. Alles andere ist top, ist das beste Prospect, du hast es gesagt. Ich würde sogar sagen, der ist, obwohl, das können wir kurz diskutieren. Trevor Lawrence oder Caleb Williams, wer war das bessere Prospect, als er in den Draft kam, in deinen Augen?
Das sind obviously die beiden besten, seitdem wir das hier machen. Ich meine, bei Trevor Lawrence haben wir das noch nicht hier im Internet gemacht, aber zumindest schon selber, so dass wir uns Boards gebaut haben und so weiter. Finde ich schwer. Ich finde, dass Trevor Lawrence aber genau vergleichbar war zu der Zeit. Ich glaube, dass die sind natürlich auch andere Spieler.
Yes.
Kommt halt auch ein bisschen, ich würde sagen, ich packe die auf ein Level und es kommt dann drauf an, was du haben willst, was für einen Spieler du möchtest. Ich glaube sogar, dass boah, ja, da kann ich mich kaum entscheiden.
Yes, da wäre ich nämlich genau mit dir mitgegangen. Ich glaube, da gibt es keine Entscheidung in dem Sinne. Ich glaube aber, wenn ich jetzt mir aussuchen müsste, wen ich lieber hätte, dann wäre es wahrscheinlich doch ein Caleb Williams aktuell, weil Caleb Williams halt auch noch dieses Krasse hat. Lawrence ist wieder mehr ein richtiger Strukturspieler und dieser Wow-Moment, du darfst ja als NFL-Team, musst du ja auf jeden Fall zu 90% das Sportliche im Blick haben, aber du musst ja auch Tickets verkaufen. Und ich glaube, dass ein Caleb Williams mit seiner Art, wie er spielt, nochmal 10% mehr Tickets dir verkauft als ein Trevor Lawrence. Bin ich ehrlich.
Ja, na klar. Aber ich glaube, wir vergessen gerade aber auch so ein bisschen, wie krass Trevor Lawrence im College war.
Ja, ich glaube
also auch. Man hat jetzt schon ein bisschen NFL von Trevor Lawrence im Kopf. Und das ist halt nicht, also wir haben ein bisschen, also der ist krass, das ist ein super Quarterback in der NFL. Aber wir haben vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erwartet, wenn wir ehrlich sind.
Yes.
Ein bisschen mehr vielleicht noch.
Und das könnte einem Caleb Williams jetzt eventuell auch passieren. Müssen wir mal schauen, ne?
Genau. Und ich glaube, wenn wir jetzt nur die College-Zeit im Kopf haben, ich glaube, dass Trevor Lawrence dann meine Eins wäre vor einem Caleb Williams. Aber auch nur mal. Aber die sind ungefähr gleich. Also es ist schon. Man kann die schon vergleichen. Also vom Skill-Level her. Was ich noch eben sagen wollte, du hast gerade gesagt, Footwork. Ich finde, das ist besser, als du es machst. Ich finde das schon sehr, sehr gut. Okay. Und eine Sache hast du noch gesagt und die habe ich jetzt schon wieder vergessen, ich Vollidiot. Naja, mach erstmal weiter, was du noch sagen wolltest.
Nee, an sich bin ich mit Caleb Williams jetzt durch.
Ich weiß es auch wieder.
Dann
ich habe nämlich ein Tape, ich habe Tape geguckt und ja, das war Dritter und Drei oder so, ja. Und er hat einen ganz einfachen Pass, kann den ganz normal locker, den kann er blind werfen, den Ball, ja. Und er entscheidet sich für ein langes Ding in eine doppelte Deckung rein. So, und da würde ich durchdrehen. Da würde ich wirklich durchdrehen. Als Fan, als Trainer, als alles, als Mitspieler, ich würde durchdrehen. Selbst ich weiß nicht mehr, auf welchen Receiver es war, aber selbst der Receiver ist aufgestanden und hat die Arme ausgebreitet und hat sich gedacht, warum hast du mich angeworfen?
Ja. Und da, vielleicht nochmal können wir da kurz drüber reden. Das ist die einzige Sorge, die ich bei diesem Jungen habe, ist, dass der mit zu großen Star-Allüren schon in die NFL kommt.
Ja.
Also, er ist ja jetzt schon ein Topstar am College. Und dadurch, dass College-Spieler Geld verdienen können, wird er auch schon seine paar Millionchen verdient haben, wahrscheinlich. Er ist ein Topstar. Und immer wieder so kleine Geschichten, die dann kommen. Sowas wie, ja, er überlegt, er spielt noch ein Jahr College, weil er will auf dem College-Football-Game mit drauf sein und will die Kohle dafür kassieren. So, weil er denkt, dass er dann Cover-Athlet wird. Würde mich als GM zumindest mit einem Stirnrunzler verpassen. Dann, angeblich gab es eine Liste mit Teams, mit denen er sich treffen möchte und mit welchen nicht. Und er trifft sich nur mit Teams, wo er sich sieht. Und die, wo er sich nicht sieht, da würde er auch gegen vorgehen, wenn die ihn draften. So. Wo ich so war, so, Junge, wer bist du? Du hast nichts erreicht in der NFL. Du hast keinen College-Titel gewonnen, gar nichts. Und wenn das wirklich stimmt, das ist alles immer mit Vorsicht zu genießen, weil wir wissen nicht, ob da jemand vielleicht auch eine Agenda oder ob ein Team vielleicht auch hofft, wenn sie das droppen, dass dann das Team an 1 ist, sich vielleicht doch anders überlegt, doch weiche Knie kriegt, doch Drake May draftet und die sind an 2 und snatchen sich dann Caleb Williams. Deswegen, man weiß, ich bin immer vorsichtig mit so Draft-Bus-Geschichten.
Ja.
Aber falls das wirklich stimmt, hast du hier echt eine Gefahr, nicht, dass es dir keine Garantie, aber eine Gefahr, dass du so ein Stephon Diggs-Type, OBJ-Type-Mensch dir auf Quarterback reinsetzt. Und das kann ganz gefährlich werden für deine Franchise. Und deswegen würde ich zumindest darauf achten, dass ich viele Gespräche vorher mit ihm führe, an Chicago Bears Stelle, und wirklich scanne, ist dieser Typ wirklich so ein Star oder ist der einfach auch nur ein ganz normaler Dude? Und ich finde, manche Sachen sind auch zu hochgekocht, zum Beispiel, dass er da beim USC Pro Day auf den Platz geht, an Keenan Allen vorbeiläuft und Keenan Allen nicht wahrnimmt. Mein Gott, da stehen so viele Menschen in dem Moment und du bist so unter Strom, weil du ja weißt, du bist jetzt vor 32 NFL-Scouts und du bist eigentlich der First Overall, aber du musst es trotzdem beweisen. Das ist nun wirklich das kleinste Ding. Wer weiß, vielleicht haben die sich danach in der Kabine getroffen und haben miteinander gequatscht. Oder die haben sich schon vorher gesehen und du kennst das ja auch, wenn du mit jemandem vorher redest, dass du, wenn du den dann nochmal über den Weg läufst, auf Arbeit so oder so, dann grüßt du den ja auch nicht ein zweites Mal. Das ist ja Quatsch. So, also da finde ich zu viel reininterpretiert, aber ich finde andere Sachen, die mich erschrecken, die mir Sorge machen zumindest, wenn das stimmen sollte. Und deswegen aufpassen, was für eine Art von Mensch du dir da reinholst, weil die größte Gefahr, glaube ich, bei Caleb Williams ist nicht, dass er dir sportlich vor die Füße fällt. Und ich glaube, die größte Gefahr ist, dass der so von sich selbst überzeugt ist, dass der Lockerroom-Cancer werden kann. Nicht muss, sage ich dazu, aber werden kann. So. Und da finde ich, wenn wir in 3 Jahren hier sitzen und Caleb Williams ist gebastet, wird es wahrscheinlich daran liegen.
Kann gut sein, kann ich unterschreiben.
Sehr schön. So, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Quarterback-Folge. Nächste Woche dann Snaps und Sleepers, meine persönliche Lieblingsfolge vor dem Draft. Und die Woche danach ist das Mock-Draft-Tippspiel, denn dann geht's ja schon los. Dann ist ja schon der Draft. Genau, wir halten euch die nächsten Wochen dann auf dem Laufenden. Was diese Woche auf jeden Fall noch kommen wird, wahrscheinlich einen Tag, nachdem ihr diese Folge hört, ist unser erster Podcast-Mock-Draft. Den werde ich mit Arne machen. Einige von euch kennen den schon. Wir haben schon mal eine Sonderfolge zu den Seattle Seahawks und den Denver Broncos zusammen gemacht. Und demnächst wird dann wahrscheinlich auch noch in den Laufe der nächsten Wochen ein Undrafted-Mock-Draft nochmal kommen, wo ich mit einem von den beiden mich hinsetze oder einer nimmt einen eigenen auf, alleine, das kann auch sein. Das wissen wir noch nicht genau, deswegen lohnt es sich, wenn ihr bis hierhin gehört habt, auf jeden Fall bei Insta vorbeizuschauen, weil da in der Story werden wir immer die Folge posten, dann wisst ihr, dass eine neue Folge da ist. Da wir hier keinen regelmäßigen Upload-Plan jetzt gerade haben in dem Fall. Wie gesagt, Link ist in der Folgenbeschreibung und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann lasst gerne eine Bewertung da, am besten positiv. Empfiehlt uns auch gerne euren Freunden weiter, abonniert uns in der Podcast-App eures Vertrauens und wir hoffen, dass wir euch dann nächste Woche wieder hören können und weiter mit euch unseren Hype auf den NFL-Draft teilen können, denn ich muss schon sagen, jetzt so langsam ist der Hype wirklich real. Ich habe richtig Bock. Und ich weiß nicht, ob du noch was hast, Tom?
Du hast alles gesagt, mein Freund.
Sonst darfst du jetzt, letzte Woche wollte ich dich ja schon dazu einladen, da war deine Verbindung weg, da hast du mich nicht gehört. Jetzt, Tom, du darfst die Abschlussworte sagen.
Genau. Super, danke fürs Reinschalten, Leute. Das war Undrafted. Haut rein. Ciao.
Ciao.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.